Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 24. Juli 2021, gleich dem zweiten Moldort 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie den Beitrag »Was hat Corona alles mit uns gemacht?« Teil 6. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Verantwortliche sollen Lösungen von Problemen der Provinz Khuzestan ernsthaft nachgehen. Damaskus erteilt Autonomieplänen als eine Verschwörung von Oppositionellen Absage. Und Kabul bestreitet Behauptung der Taliban, 90% der afghanischen Grenzen zu kontrollieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Verantwortliche sollen Lösung von Problemen der Provinz Khuzestan ernsthaft nachgehen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat die Verantwortlichen von Regierungs- und Nichtregierungsapparaten angewiesen, Problemen und Fragen der Bevölkerung der südwestiranischen Provinz Khuzestan ernsthaft nachzugehen. Nach Erhalt der zweiten Dosis des Anti-Corona-Impfstoffs Co-Iran Barakat wies Ayatollah Khamenei in einer Rede am Freitagvormittag auf die Probleme der Bevölkerung von Khuzestan hin und erklärte: In den letzten Tagen war eine der wirklich schmerzlichen Sorgen die Wasserfrage in Khuzestan und die Probleme der Menschen dort. Er beschwerte sich dabei über die Nichtbeachtung mehrerer früherer Empfehlungen zu Wasserversorgung in Khuzestan und Abwasser in Ahvaz, der Hauptstadt der Provinz, und fügte hinzu: Wenn diese Empfehlungen berücksichtigt worden wären, wäre die gegenwärtige Situation sicherlich nicht eingetreten, die die loyale Bevölkerung von Khuzestan trotz all der natürlichen Einrichtungen, Möglichkeiten und Fabriken in der Provinz unzufrieden und verärgert hätte. Ayatollah Khamenei betonte: Die Leute drücken ihren Ärger aus, aber niemand kann sich über sie beschweren, weil das Thema Wasser selbst im heißen Klima von Khuzestan kein kleines Problem ist. Er wies dann auf die loyale und opferbereite Präsenz der Bevölkerung von Khuzestan an der Spitze der Probleme der achtjährigen heiligen Verteidigung hin und sagte: Diese Leute sollten keine Probleme haben und diese Situation wäre nicht entstanden, wenn ihre Probleme rechtzeitig erledigt worden wäre. Ayatollah Khamenei riet zugleich der Bevölkerung von Khuzestan, sich vor den Verschwörungen des Feindes zu hüten und sagte: Der Feind versucht, alles gegen die Revolution und das Land und die Interessen des Volkes zu verwenden, also muss darauf geachtet werden, dass dem Feind kein Vorwand geliefert wird. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution lobte auch die Bemühungen der Gesundheitsdienstleister gegen die Krankheit und insbesondere die Bemühungen von Wissenschaftlern und Forschern bei der Herstellung von inländischen Impfstoffen und betonte die Notwendigkeit, die Gesundheitsprotokolle weiterhin einzuhalten, um die Ausbreitung vom Coronavirus zu stoppen. Damaskus erteilt Autonomieplänen als eine Verschwörung von Oppositionellen Absage. Der sogenannte autonome Staat sei laut dem syrischen Außenministerium lediglich ein Plan zur Schwächung Syriens. Laut der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana teilte das syrische Außenministerium in einem am Freitag abgegebenen Erklärung mit, die sogenannten autonomen Staatsgruppen im Nordosten Syriens reisen mit Unterstützung des US-Militärs und anderer Kolonialmächte in einige westliche Länder, um ihre separatistischen Pläne zu fördern, die von allen Teilen des syrischen Volkes abgelehnt werden. In einer Erklärung des syrischen Außenministeriums heißt es, die Aktionen dieser Gruppen deuteten hauptsächlich darauf hin, dass sie Verschwörer gegen Syrien seien und dass das syrische Volk ihre Ziele nicht nennenswert unterstütze. Der sogenannte autonome Staat sei lediglich ein Plan, den amerikanischen Besatzern sowie dem Aggressorland Türkei direkt und indirekt kostenlose Dienste anzubieten, wird in dieser Erklärung bekräftigt. Syrien warnt diese Gruppen vor den Folgen ihres Beharrens auf dieser Verschwörung gegen das Land, der Beteiligung an seiner Aggression und der Anstiftung der verbleibenden Kolonialgruppen, die Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit des Landes zu untergraben, erklärte das syrische Außenministerium. Darin wird außerdem unterstrichen, dass das syrische Volk, das den Terrorismus besiegt hat, auch die Feinde des Heimatlandes besiegen wird, einschließlich einheimischer Söldner und ausländischer Feinde. Einige von den USA unterstützte syrische interne Gruppen, darunter kurdische Milizen, verfolgen in Syrien den Aufbau eines föderalen Systems mit dem Ziel, autonome Staaten zu bilden. Um Autonomie zu erreichen, haben kurdische Milizen Energieressourcen in den nordöstlichen Regionen Syriens beschlagnahmt und versuchen, ihre Autonomie durch Ölschmuggel zu finanzieren. Kabul beschreitet Behauptung der Taliban, 90% der afghanischen Grenzen zu kontrollieren. Das afghanische Verteidigungsministerium hat die Behauptung der Taliban, sie hätten die Kontrolle über 90% der afghanischen Grenzen übernommen, als absolute Lüge zurückgewiesen. Es ist eine unbegründete Propaganda, sagte der stellvertretende Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, Fawad Aman, am Freitag der AFP. Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid sagte am Donnerstag gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, die Grenzen Afghanistans zu Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran oder etwa 90% der Grenzen stehen unter unserer Kontrolle. Aman behauptete, Regierungstruppen kontrollierten die Grenzen des Landes und alle Hauptstädte und Autobahnen. Die Taliban, wann immer sie die Kontrolle über das Territorium erlangen, würden als erstes öffentliche Einrichtungen oder öffentliche Infrastruktur zerstören, Menschen belästigen und Familien gewaltsam vertreiben, fügte Aman hinzu. Unabhängig davon machte das afghanische Innenministerium die Taliban für die Ermordung von fast 100 Zivilisten in der Stadt Spain Buldak an der Grenze zu Pakistan verantwortlich, die letzte Woche von den Militanten gefangen genommen wurden. Afghanische Sicherheitskräfte werden sich bald an diesen wilden Terroristen rächen, schrieb der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Mirwais Stanekzai, am Donnerstag auf Twitter. Die Militanten sollen etwa die Hälfte der rund 400 Bezirke Afghanistans kontrollieren. Die USA und die NATO marschierten 2001 in Afghanistan unter dem Vorwand ein, die Taliban von der Macht zu verdrängen, die die Al-Qaida-Kämpfer beherbergen, die zuvor die Angriffe vom 11. September in den USA verübt haben sollen. Die Invasion entmachteten die Taliban zwar, verschlechterte aber die Sicherheitslage im Land. Die Taliban-Kämpfer verschärfen nun ihre Angriffe inmitten des US-Abzugs. Viele machen die USA und ihre NATO-Verbündeten für den Anstieg der Gewalt in Afghanistan verantwortlich und sagen, sie hätten es versäumt, die Sicherheitslage im Land zu stabilisieren. China belegt 7 US-Verantwortliche und Unternehmen mit Sanktionen. Als Reaktion auf die jüngsten US-Sanktionen verhängt China Sanktionen gegen 7 US-Institutionen und Bürger, darunter Wilbur Ross, Handelsminister unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Das teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit und fügte hinzu, die neuen Sanktionen seien eine direkte Antwort auf eine frühere Entscheidung der USA, 7 Beamte aus dem Hongkonger Verbindungsbüro zu sanktionieren. Nach Chinas gegenseitigen Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten sagte das Weiße Haus, die beiden Regierungen seien nicht besorgt über die Sanktionen und verpflichtete sich, ihre Einzelpersonen und Unternehmen zu unterstützen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Freitagabend auf einer Pressekonferenz, die beiden Regierungen seien über die neuen chinesischen Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Unternehmen in den USA nicht entmutigt. Unter dem Vorwand der sogenannten Unterdrückung der Demokratie in Hongkong haben die USA am vergangenen Freitag 7 chinesische Verantwortungsträger in ihre Sanktionsliste aufgenommen. Laut einer vom US-Finanzministerium veröffentlichten Liste zielen die Sanktionen gegen Personen des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong. Chinas Außenministerium verurteilte später die neuen US-Sanktionen gegen das Land wegen Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und nannte sie extrem unhöflich. Frankreichs Gesetzgeber verschärfen Maßnahmen gegen radikale Muslime. Frankreichs Nationalversammlung hat den Gesetzentwurf zur Stärkung der Prinzipien der Republik verabschiedet. Die französische Nationalversammlung habe am Freitagabend einem umstrittenen anti-islamischen Gesetz so gestimmt, dass die Regierung Macron für notwendig erachte, um Frankreichs säkuläre Grundlagen zu bewahren, so France 24. Der Gesetzentwurf wurde nach 29 Monaten Beratung und Textaustausch zwischen der Nationalversammlung und dem französischen Senat mit 49 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen. Konkret geht es dabei zum Beispiel um Hass im Internet, aber auch um den Kampf gegen Zwangshochzeiten und eine stärkere Rolle von Vereinen. Dadurch sollen beispielsweise Moscheen schneller geschlossen werden können, wenn in ihnen Hass gepredigt wird, hieß es zur Begründung. Dadurch sollen angeblich unter anderem Hassaufrufe im Internet härter geahndet werden. Zudem will die Regierung den Einfluss der Türkei und anderer Länder auf französische Moscheen begrenzen. Die französische Regierung hatte zuvor gesagt, dass die Verabschiedung des Gesetzentwurfs notwendig ist, um die säkulären Prinzipien des Landes zu erhalten, während Kritiker sagen, dass dies der Religionsfreiheit im Land zuwiderläuft. Gegnerinnen und Gegner sagen etwa, das Gesetz enthalte Elemente, welche den muslimischen Teil der Bevölkerung benachteilige. Der Vorsitzende einer der linksextremen Parteien, Jean-Luc Mélenchon, nannte den Gesetzentwurf in einer hitzigen Rede antirepublikanisch und antimuslimisch. Viele französische Muslime glauben, dass das Gesetz Religionsfreiheit einschränkt und sie zu Unrecht ins Visier nimmt. Sie meinen, der Schritt sei Teil der umfassenden Bemühungen Frankreichs, eine antiislamische Politik zu verfolgen und die Ausbreitung des Islams im Land zu verhindern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 30, Isfahan 33, Shiraz 32 und Bandar Abbas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mitte der vergangenen Woche setzte in Deutschland und angrenzenden Ländern, Niederlande, Belgien und Österreich, ein gewaltiger Starkregen ein. Herr Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, erklärte uns alle Aspekte der Lage und beklagte neben Milliardenschäden und mindestens 200 Todesopfern einen großen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierungspolitik. Es folgt der vierte und letzte Teil dieses Interviews.
Herr Hotzel, Sie haben vorhin von auch etwas über den CDU-Kanzlerkandidat gesprochen. Nun, lassen Sie mich hier einen Satz von ihm zitieren. Es hieß, angesichts der historischen Naturkatastrophe verlangt nun der CDU-Kanzlerkandidat und Nordrhein-Westfalen-Ministerpräsident Laschet, dass eine nationale Kraftanstrengung benötigt werden, um diese Sache Herr zu werden. Wie sollte aber aus Ihrer Sicht diese aussehen?
Ja, das habe ich inzwischen gestern und vorgestern noch einmal klar veröffentlicht, um hier auch meine Position dazu klar zu ziehen. Ich finde es erstaunlich, dass eine Woche nach Beginn des Regens der Kanzlerkandidat schon Worte findet. Die hätten wir vor 5 Tagen gebraucht. Und vor allen Dingen hätten wir da Taten gebraucht und nicht Gerede. Ich sagte ja, wir haben eine Bundeswehr von über 200.000 Mann. Wir haben wunderbare Pioniereinheiten mit schwerem Räumgerät, mit Brückenbaugerät und allem. Die hätten wir da sämtlich in der Krisenregion gebraucht. Das nur die Bundeswehr. Dann kommt das Technische Hilfswerk. Kaum, es gibt wenige Länder, die eine so hervorragende Sache haben wie das Technische Hilfswerk. Zwar, wie auch die Bundeswehr und wie viele andere Dinge, ist die in der letzten Zeit schlecht behandelt worden und ist nicht mehr auf der Höhe ihrer Einsatzfähigkeit, die sie schon hatte. Aber sie ist immer weitaus noch stark genug, um entscheidende Hilfe zu leisten und wurde tatsächlich nicht abgerufen. Also wir brauchen die Bundeswehr mit garantiert 20.000, 30.000 Mann da unten und mit, vor allen Dingen mit Pionierzügen, mit Brückenbauzügen. Da kann man auch mal eine Brücke legen, wo vorher gar keine war, einfach um die Hilfsmöglichkeiten auch in solche Gegenden zu bringen, die sonst abgeschnitten wären. Da brauchen wir schweres Räumgerät. Auch das ist klar, das kann das THW nur zum Teil. Aber die Bundeswehr hat da Sachen unglaublich. Die können ganze Panzer beiseite schieben. Dann werden sie ja wohl auch mit dem Geröll fertig werden. Und dann brauchen wir eben sofort Straßenreparatur. Und all diese Dinge sehe ich gar nicht. Stattdessen sehe ich also nahezu weinende Feuerwehrleute, die eben erklären, ich nenne nochmal den Fall Euskirchen, wir waren 300 Mann stark mit 50 Fahrzeugen. Und mehr Schippen, als wir Männer hatten an Bord, also Schaufeln, um eben Dinge beiseite zu schaufeln, und wurden nicht abgerufen. Die stehen da an der Autobahn oder auf einem Großparkplatz und warten auf einen Einsatzauftrag. Den kriegen sie nicht. Das ist unfassbar. Und diese Art Dinge, die da passieren, Polizei und Feuerwehr sind in Teilen eben überfordert. Hier in Euskirchen war es ja die Feuerwehr, die nicht abgerufen wird. Aus dem THW, dem Technischen Hilfswerk, gibt es diese Klagen, die müssten alle dahin. Und die Polizei müsste allerdings dafür sorgen, dass Kräfte, die anfahren und sich nicht auskennen, entweder direkt einen Polizeilotsen vorne im Führungsfahrzeug an Bord nehmen oder aber auf andere sinnvolle Weise erklärt kriegen, wo sie am besten hinfahren sollen, damit sie nicht weitere Rettungskräfte und andere an der Arbeit hindern, dadurch, dass sie mit ihren Fahrzeugen die wenigen verfügbaren Straßen verstopfen. Das ist es. Und dann ist es sehr wichtig, die Luftwaffe einzusetzen, weil wir mit Helikoptern Menschen von Dächern retten müssen. Ja, jetzt ist es vermutlich zu spät dafür. Das hätte auch tatsächlich sofort gemacht werden müssen. Und da kann man notfalls auch Kräfte anmieten. Wir haben wunderbare Firmen, die verleihen Helikopter. Puff, kann man sie mieten und da etwas tun. Und das ist auch noch ein Punkt. Und schließlich haben wir die Marine. Ich habe hier in Potsdam beobachtet, was für hervorragende kleine Luftkissenschnellboote die Marine hat. Super, die kann man da einsetzen und kann Menschen aus den Fluten retten, die sonst jämmerlich ersaufen müssten, wie sie eben auch zu Hunderten jämmerlich ersoffen sind. Und ich verstehe nicht, warum ich da die Marine nicht mit 50 oder 100 solchen Booten sehe, in den Flüssen und geplatzten Talsperren und Dörfern, die sich in reißende Flüsse verwandeln unter Einsturz der Häuser. Das alles ist nicht passiert. Und das ist eine gewaltige, grandiose, vollkommen verrückte, unterlassene Hilfeleistung, die hier passiert. Und das Laschet-Statement wirkt an der Stelle, Entschuldigung, wie ein Hohn.
Herr Hotzel, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Welche Schlussfolgerungen sind aus dieser Katastrophe zu ziehen?
Ganz fürchterliche. Und mir ist klar, dass sich hier auch unsere unsere gute und erfolgreiche eine Zusammenarbeit ein bisschen belasten muss, aber es geschieht im besten deutschen nationalen Interesse sozusagen, dass wir eben sagen müssen, erneut müssen wir klarziehen, dass wir eine Regierungsführung haben, die Krieg führt gegen das eigene Volk. Ich habe das alles in den letzten 10 Minuten, und danke für Ihre Geduld, alles aufgezählt, was hier passiert. Das ist ungeheuerlich. Und die Bevölkerung fragt sich, wie sie damit umgehen soll. Diese geballte Ratlosigkeit, die trifft natürlich vor allen Dingen Menschen wie ich. Ich kann Ihnen vorlesen, es auch lassen, weil ich das hier unter dem Finger habe, was die Leute denn bei Facebook tatsächlich alles sagen im Prinzip, um hier ihren Dank auszudrücken dafür, dass sie von mir etwas bekommen, was sie Wahrheit nennen, diese Zuschauer und Gäste auf meiner Facebook-Seite und auf anderen Seiten. Die zeigen sich hoch beglückt, die Zahlen rauschen nach oben, kann ich nicht anders sagen, und die gehen in die Millionen. Und das ist ein seltsamer Zustand, weil unsere dafür vorgesehenen, gesetzlich vorgesehenen Medien nicht tun, was sie müssten. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Pflicht, die gesetzliche rundfunkgesetzliche Pflicht zur umfassenden Berichterstattung. Es passiert nicht. Und das alles macht die Sache außerordentlich schwierig. Das System kämpft praktisch gegen die Bürger, nicht nur die Regierungspolitik.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorogny.
Ja, danke schön.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
Gesagt.
Der iranische Dichter Sadi bringt in seinem Buch Golestan, Rosengarten, die folgende Geschichte. In einer Stadt gab es einen Mann, den alle als einen großen Gottesdiener betrachteten, weil er fast ständig in der Moschee war und betete. Sogar der König hatte von ihm erfahren. Er wollte ihn gerne kennenlernen und beauftragte seinen Wesir, er solle ihn für die nächste Woche zu der und der Stunde an den königlichen Hof bestellen. Ein Bote des Königs kam zu dem frommen Mann und teilte ihm mit, der König wolle ihn unbedingt sehen. Er sagte, »Der König will wissen, ob du wirklich so bist, wie die Leute erzählen, und dein ganzes Leben dem Gott dienen widmest. Versuche, den König zu beeindrucken, dann wird er dir bestimmt einen hohen Posten überlassen.« Du solltest an dem Tag, an dem du vor ihm erscheinst, abgemagert aussehen, damit er sofort erkennt, dass du ein großer Asket bist. Der fromme Mann dachte erfreut bei sich, »Stimmt, ich muss blass und mager aussehen, damit der König denkt, dass ich so sehr mit dem Gottdienen beschäftigt bin, dass keine Zeit für Essen und Trinken bleibt. Wenn ich dem König Glauben mache, dass es niemanden gibt, der so fromm und asketisch lebt wie ich, wird er mir bestimmt einen wichtigen Posten verleihen. Der Gottesdiener, der, wie sich damit herausstellt, innerlich keineswegs gottergeben war, sondern nur von allen geschätzt werden wollte, begann unter den Arzneimitteln, die er zu Hause hatte, nach etwas Geeignetem zu suchen, was ihm weiterhelfen könnte. Schließlich fand er ein Mittel und entschloss sich, täglich einen Löffel davon zu nehmen. Das würde ihn schwach und blass machen, und der König würde sofort sehen, dass er der frommste Asket auf der Welt ist. Das Zeug schmeckte scheußlich, aber dennoch nahm der Mann noch einen zweiten Löffel zu sich, damit es besser wirkt. Nach wenigen Augenblicken wurde ihm heiß und übel. Als er sich hinlegte, spürte er Kälte in den Gelenken und einen großen Druck auf der Brust. Er begann zu zittern. Als Krämpfe seinen Körper zu schütteln begangen, verlor er das Bewusstsein. Einige Tage vergingen und alle wunderten sich, weil es noch nie passiert war, dass jener Mann, der in den Augen aller sehr fromm war, nicht in die Moschee gekommen wäre. Schließlich sagte ein alter Greis, wir sollten bei ihm zu Hause nachschauen. Da fanden sie den leblosen Körper des Scheinheiligen. Die Nachrichten vom Tod dieses Mannes erreichte bald auch den König, der schickte einen Heilkundigen, damit er feststellt, woran der Mann gestorben war. Der sah den Rest von dem Mittel neben den Toten und rief, »Was? Er hat Selbstmord begangen? Dieses Mittel ist ein tödliches Gift. Schon ein Löffel wirft den kräftigsten Mann um.« Da dachten nun alle, dass der Mann, den alle für so fromm gehalten hatten, sich an sich selbst versündigt hatte. Keiner ahnte, dass er dieses Mittel nur zu sich genommen hatte, um sich ein asketisches Äußeres zu verleihen. Der Bote des Königs war der Einzige, der mehr wusste. Er behielt aber sein Geheimnis für sich.
Unser Sprichwort von heute lautet: Zureman, Wachte Karbil Kardan, Malum Mishawad. Es war einmal ein Mann, der war sehr stark und rauflustig. Er machte den anderen Angst, damit sie taten, was er sagte. Eines Tages beschwerte sich seine Frau. »Warum sitzt du herum? Wir haben kein Mehl mehr zu Hause. Bring einen Sack Weizen zum Müller. Sonst kann ich dir zum Abendbrot kein Brot backen.« Der Mann wehrte ab. »Ach, bis Abend ist noch Zeit. Ich bringe ihn nachmittags zur Mühle.« Aber die Frau ließ nicht locker. »Im Moment hat der Müller viel zu tun, und alle bringen ihm ihre Weizen zum Mahlen. Du musst eine Zeit lang in der Schlange sitzen. Nun steh doch endlich auf.« Der Mann sagt, »Was? Ich soll in der Schlange stehen? Du kennst mich anscheinend noch nicht. Ich brauche nicht zu warten, und keiner wagt es, Einspruch zu erheben.« Der Mann wollte seiner Frau möglichst bald beweisen, dass er sich überall nach vorne durchboxt. Er stand auf, schulterte einen Sack Weizen und machte sich auf den Weg zur Mühle. Da saßen schon viele mit ihren Weizensäcken und warteten darauf, an die Reihe zu kommen. Der rauflustige Kerl aber ging schnurstracks zum Müller und sagte, »Mach schnell und mahle meinen Weizen.« Der alte Müller sagte, »Du siehst doch, dass so viele in der Schlange sitzen und darauf warten, dass ich ihren Weizen mahle. Warte, bis du an der Reihe bist.« Aber der Kerl rief laut, »Wieso soll ich warten? Du mahlst mir jetzt sofort meinen Weizen.« Der Müller wollte keinen Ärger. Er sagte, »Glaub nicht, dass nur du stark bist. Jeder ist auf seine Weise stark, selbst ich, alter Mann. Ich kann mich auch wehren.« Der Rohling dachte, der alte Mann wolle sich mit ihm messen und spannte die Muskeln an. Aber der Müller lachte und sagte, jeder zeigt seine Kräfte auf seine Art. Ich will mich nicht mit dir prügeln. Suraman wachte Rarbil Chardan Malum Mishavat. Meine Stärke wird sich beim Sieben zeigen. Das verstand der andere nicht. Der Müller war nicht faul. Als er das Mehl des streitlustigen Kunden gemahlen hatte, nahm er sich als Lohn ein wenig davon und legte stattdessen eine Handvoll kleiner Kieselsteine in den Sack. Dann überreichte er den zugeschnürten Sack und sagte, »Und hier ist dein Mehl. Nun geh.« Der andere nahm den Sack und ging nach Hause. Als er zu Hause ankam, sagte er seiner Frau, »Hier hast du dein Mehl« und fügte stolz hinzu, »Ich habe nicht in der Schlange gestanden und dem Müller auch keinen Lohn bezahlt.« Die Frau nahm sich etwas Mehl aus dem Sack und bereitete einen Brotteig zu, aber sie war sehr verärgert über das Verhalten ihres Mannes. Es vergingen einige Tage. Als die Frau wieder einmal den Mehlsack öffnete, um Mehl für den Brotteig herauszuholen, sah sie, dass einige Kieselsteinchen drin waren, und im Mehlsack fand sie dann noch mehr Steinchen. Da rief sie ihren Mann, »Mit diesem Mehl kann ich keinen Teig zubereiten. Hol das Sieb.« Als der Mann das Sieb geholt hatte, drückte seine Frau ihm es in die Hand und sagte, »Hier, anstatt dass du faulenzt, siebe mir das Mehl.« Der Mann begann das Mehl zu sieben. Es war voller kleiner Kiesel. Die Frau wunderte sich. Ihrem Mann aber fielen die Worte des Müllers ein, nämlich, »Meine Stärke wird sich beim Sieben zeigen.« Da dachte er bei sich, der Müller hatte recht. Jeder kann seine Stärke auf seine Art und Weise zeigen. Das Sprichwort »Meine Stärke wird sich beim Sieben zeigen« benutzt seitdem jemand, der einem anderen, der sich ungerecht verhält, klarmachen will, dass jeder, der anderen etwas Schlechtes antut, damit rechnen muss, dass er die Folgen zu spüren bekommt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Dele Osemuni. Vorgetragen wird es von Shahram Sandi. Weiterhin gute Unterhaltung.
تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته واقع دلت پر از گل و جوون است واقع دلت پر از گل و جوون است وقتی به دشت عشق تو رسیدم من هوای تازه رو چشیدم مثل تو صاف و صادق و بیریا هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است حرفای تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است وقتی به دشت عشق تو رسیدم همه هوای تازه رو چشیدم مثل تو صاف و صادق و بیریا هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم.
Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit unserem Beitrag Was hat Corona alles mit uns gemacht? Teil 6.
Heute geht es noch einmal um Corona. Diesmal um die Folgen dieser Pandemie für alle Kinofans. Alle Kinos haben unter Corona gelitten. Tausende haben ihren Job verloren und viele Kinobetreiber sind bankrott gegangen. Nicht nur die Kinosäle wurden wegen Corona verriegelt, sondern auch Festivals fanden nicht statt. Der Weltmarkt und die Wirtschaft der einzelnen Länder haben auf dem Markt für Kulturprodukte große Einbußen zu verzeichnen gehabt. Laut Bericht der indischen Industrie- und Handelskammern ging das Einkommen auf dem Sektor Medien und Unterhaltung in diesem Land im vergangenen Jahr 2020 aufgrund der Probleme durch Ausbruch von Covid-19 um 24 zurück. Auch die Einkünfte des Fernsehens aus der Werbung sanken um 13%. Viele Kinobetreiber können in diesem Land, das für seine zahlreichen Kinofans bekannt ist, selbst die Strom- und Wasserrechnung nicht mehr begleichen, geschweige denn die Pacht bezahlen. Auch in Iran kam die Filmindustrie jäh zum Stillstand und musste riesige finanzielle Verluste hinnehmen. Gemäß statistischen Angaben sind ungefähr 8000 Personen in dieser Industrie im Iran beschäftigt und gemäß inoffiziellen Angaben sind es sogar 10.000. Viele von ihnen haben ernsthafte Einkommensprobleme. Monatelang waren die Kinos geschlossen und wenn sie geöffnet wurden, war die Zahl der Kinobesucher selbst spärlich. Auch Hollywood hat wegen Schließung der Kinos im vergangenen Jahr schwere Verluste verzeichnet. Im Jahre 2019 hatte das Hollywood-Kino in Nordamerika noch ein Einkommen von 11 Milliarden 400 Millionen Dollar. Aber 2020 waren es nur 2 Milliarden und 280 Millionen. Das bedeutet einen Rückgang von 80%. Die Filmstudios sind in einer schwierigen finanziellen Lage. Wegen Corona wurden weltweit viele Kinoprojekte eingestellt. Und die Erstvorführung von Filmen aus dem Jahre 2020 wurde auf das laufende Jahr verschoben. Doch im Jahre 2021 ist die Situation für die Produzenten der Filmwerke noch kritischer geworden. Selbst wenn heute alle Kinos auf der Welt wieder öffnen würden, was natürlich gar nicht denkbar ist, und selbst wenn sie dann ihren früheren Erfolg erzielten, wird Covid-19 mehr als man denkt, die Filmkunst noch jahrelang beeinträchtigen. In den wenigen zurückliegenden Monaten haben sich die Kinos und Filmstudios dermaßen verschuldet, dass sie längere Zeit nur kleinere Schritte machen können und sich darauf konzentrieren müssen, ihre finanzielle Lage zu verbessern. Auf der Webseite der Nachrichtenagentur Associated Press hat der Kinokritiker Jake Coyle in einer Notiz wie folgt geschrieben. Die Zeitung New York Times wurde am 10. Oktober 1917, als die zweite Welle der tödlichen spanischen Grippe ausbrach, mit der Schlagzeile »Bis Ende der Influenza wird es keinen neuen Film geben« herausgegeben. Ein Jahrhundert später befindet sich die Filmindustrie nach Ausbruch einer anderen Pandemie in einem sensiblen Zeitabschnitt, mit dem Unterschied, dass diesmal das Problem nicht am Fehlen neuer Filme, sondern an den harten wirtschaftlichen Bedingungen liegt, die die Filmproduktion behindern. Es besteht große Unklarheit darüber, wie die Filmindustrie die Corona-Krise heil überstehen kann. Von Tag zu Tag wird jedoch immer deutlicher, dass Hollywood nach Corona nicht mehr wie früher sein wird. Ähnlich wie die spanische Grippe schließt sich zur Bildung eines Systems mit kleinen Filmunternehmen und unabhängigen Filmstudios in der Hollywood-Welt führte, bewirkt auch Covid-19 einen Neuaufbau in Hollywood und wird den zuvor begonnenen Prozess der Digitalisierung und einer Umstrukturierung dieser Industrie beschleunigen. Der Ex-Vorsitzende der Sony Pictures Company, Peter Guber, meinte zum Thema, ich denke nicht, dass die Situation wieder wie vorher sein wird. Es wird ein neues System von Studios gebildet werden und anstelle von Metro-Goldwyn-Mayer, MGM und Fox Disney und so weiter, werden Plattformen wie Disney Plus, Amazon, Apple, Netflix und HBO Max treten. Christ and Ronson, Vertriebsleiter der Paramount Pictures Company, sagt ebenso, alle Veränderungen, die wir jetzt in der Filmindustrie erleben, sollten ohnehin eintreten, aber sie werden nun schneller als auf natürlichem Wege abgeschlossen sein. Der unabhängige Filmemacher Ira Deutschmann, Hochschullehrer an der Columbia-Universität, sagt, die Sache ist komplizierter, als man denkt. Schon seit langem war eine Änderung bei der Art der Produktion und dem Vertrieb von Filmen notwendig. Insbesondere auf der Ebene der Filmstudios. Wir hoffen, dass die jetzigen Bedingungen die Voraussetzungen für einen solchen Wandel schaffen. Wenn die Bevölkerung dies hört, denkt sie, die Pandemie hätte dem Kino den letzten Rest gegeben und diese Industrie sei tot. Nach meiner Meinung ist das jedoch Unsinn. Wenn auch einerseits der internationale Filmhandel wegen Corona zurückgegangen ist, so haben sich aber also nach Ansichten von Fachleuten nach Beginn der Pandemie Prozesse, die vorher bereits in Gang gesetzt wurden, beschleunigt. Wie zum Beispiel das Streaming oder das sogenannte VOD, Video on Demand. Sie können sich vorstellen, dass die Produktion von Filmen in großen Studios grundlegende Unterschiede zu der Filmproduktion von VOD aufweist. Die Studioproduzenten holen Filmstars heran und um möglichst viel Publikum für ihren Film zu gewinnen, sind sie bestrebt, kostspielige oder zumindest kostspielig erscheinende Filmprojekte zu verwirklichen. Aber VOD erfordert weder den roten Teppich noch große Werbeplakate in den Städten und Vorführungen in Kaufzentren. Der Kostenaufwand ist für die Produzenten geringer, zumal sich in der Regel hohe Gagen für berühmte Filmstars erübrigen. Was ist Video on Demand? VOD ist ein Bündel von Dienstleistungen, welches über IPTV im Internet angeboten wird. Die Anwender können sich auf diese Weise Filme und Fernsehserien, Dokumentationen und Lehrprogramme im Internet anschauen, und zwar auch außerhalb des Zeitpunktes der Ausstrahlung. Wo traditionelle Sendekanäle und Medien die Verbraucher dazu zwangen, Inhalte nach ihrem Zeitplan anzusehen, ermöglicht das VOD-Streaming dem Publikum, in aller Ruhe und von jedem kompatiblen Gerät aus auf Videos zuzugreifen. Der Vorzug des Livestreaming besteht allerdings darin, dass Programme in Echtzeit ausgestrahlt werden. Die meisten Anbieter von Kabelfernsehen haben auch VOD-Stream in ihrem Angebot und sowohl kostenlose als auch Pay-Per-View-Inhalte. Auch über bestimmte Applikationen kann man Videos on Demand benutzen und einige Fluggesellschaften bieten unterwegs VOD zur Unterhaltung an. Bei einigen VOD-Diensten zahlt man einen monatlichen Benutzungsbeitrag. Andere ermöglichen den Zugang an VOD durch Werbeinhalte. Hier bezahlt der Anwender nichts und die Plattformen beziehen ihre Einkünfte aus der Werbung. Es kann passieren, dass die Kinowelt wegen dem Video-on-Demand-Service Verluste anstecken muss, weil die Verbraucher kein Geld mehr für Kinobesuche vorsehen. Die Gegner von VOD sagen daher, dass sich dieser Service negativ auf den Filmvertrieb und die Finanzlage dieser Industrie auswirken wird. Vor Ausbruch von Corona hatte das VOD-System in einigen Ländern bereits zunehmend die Filmvorstellung im Kino aus ihrer Position verdrängt. Und während der Pandemie geschah dies mit zunehmendem Tempo. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit das allgemeine Interesse an dieser Art von Filmgenuss für die Filmindustrie förderlich ist oder ob sie diese an den Rand zum Absturz verdrängt. Die Filmindustrie bereitet sich im laufenden Jahr auf einen Neubeginn nach Corona vor. In dieser neuen Ära müssen grundlegende Änderungen bei der Produktion und der Vorführung von Filmen vorgenommen werden. Aber Hollywood wird bis zur Rückkehr zu den Kassenschlagern einen langen, schweren Weg vor sich haben. Es muss eine Lösung für Probleme wie die Finanzkrise der Kinoseele und für die Änderung der Produktionsmethoden in den Filmstudios gefunden werden, um neue Hoffnungen schöpfen zu können. Die Wiedereröffnung der Kinos bedeutet noch keinen neuen Aufschwung. Dieser wird nicht so schnell eintreten und die Besorgnis hinsichtlich der Filmindustrie ist nur natürlich. Viele sind aber noch optimistisch und betrachten die Plattformen für Online-Filmvorführung noch nicht als ernsthaften Konkurrenten des Kinos. Alle in der Filmbranche Tätigen hoffen, dass die Kinoliebhaber diese Industrie am Leben erhalten und es den Kinobetreibern gelingen wird, das Publikum wieder anzuziehen. Andere denken, dass alle Probleme für diese Kunst- und Kulturindustrie auf die Pandemie zurückgehen und dieser Sektor sich nicht mehr erholen wird. Es ist offensichtlich, dass sich das Kino überall auf der Welt einer großen Krise gegenüber sieht und es noch zu früh für Zukunftsprognosen ist. Die Kinobetreiber sind davon überzeugt, dass sich im Jahre 2022 zeigen wird, ob das Kino wieder zu früheren Erfolgszeiten zurückgelangen kann oder nicht.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.